Ja, wir wollen noch mal still werden zum Gebet, bevor wir auf die Predigt auch hören wollen. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für den Tag heute, auch für Palmsonntag, wo wir uns erinnern dürfen, wie du in Jerusalem eingezogen bist. Danke, dass wir aber auch dürfen vorausschauen dürfen am heutigen Tag, auf den Moment, wo du als König auch wiederkommen wirst auf die Erde und ein Reich voll Frieden und Gerechtigkeit auch wirst aufrichten. Danke auch für das Abendmahl, das wir dürfen feiern, wo wir uns dürfen erinnern dürfen an das, was du für uns da hast, dass du gestorben bist, auch für meine Sünden, dass du der bist, der uns gerecht spricht, ja, auch durch den Glauben. Danke vielmals auch für die Erinnerung, die wir immer wieder auch dürfen nehmen. Und ich möchte dir auch Danke sagen für dein Wort, gerade für das Buch Daniel, das ja, mich auch in den letzten Jahren so begleitet hat und wo wir so viel auch lernen über deine Pläne, aber auch, ja, wie wir können wandeln in dieser Welt, gerade auch im Vorbild von Daniel. Und so wollen wir bitten, dass du uns einfach heute Morgen auch die Wunder in deinem Gesetz zeigen tust, dass du uns geöffnete Augen schenkst, aber noch mehr als das auch geöffnete Herzen, die parat sind, einfach auch dein Wort anzunehmen und umzusetzen im Leben. So bitten wir um deinen Segen, auch für das Wort, das wir anschauen wollen. Amen. Ja, wir kommen heute zum Abschluss des Buches Daniel. Ich darf gestehen, dass dieses Buch in den letzten Jahren zu einem meiner liebsten Bücher geworden ist. Das geht meistens so, wenn man sich intensiv mit einem Buch auseinandersetzt. Einerseits, weil wir darin den Schlüssel zur Prophetie finden, mit der Geschichte Israels, der Geschichte der Nationen und der Geschichte des Reiches Gottes. Aber andererseits auch, weil mir Daniel als Person einfach lieb wurde. Sein Vorbild in der konstanten Treue, in den festen Herzensentscheiden, im Gebet, in der Demut, im Schriftstudium. Es gibt vielleicht außer dem Herrn Jesus kaum einen edleren Charakter in der Bibel als Daniel. Und wir wollen heute den Blick auf das Ende Daniels werfen. Es geht in der heutigen Predigt nur noch um den letzten Vers des Buches, Daniel 12, Vers 13. Und ich lese uns das gleich einmal vor. Daniel 12, Vers 13. Du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Aber bevor wir diesen Vers anschauen, schauen wir noch einmal zurück auf die Kapitel 11 und 12. Es ging ja in dieser letzten, längsten Vision Daniels darum, was Daniels Volk am Ende der Tage begegnen wird. Und im Kapitel 11 sahen wir die Vorgeschichte, wie Daniels Volk, das ist Israel, in der Vergangenheit unter dem Konflikt zwischen Syrien und Ägypten gelitten hat. Und dann richtete der Engel Daniels Blick darauf, dass diese Bedrängnis nur ein Vorbild ist von einer viel größeren Bedrängnis, die Daniels Volk am Ende der Tage erleben wird. Gemeint ist die sogenannte Trübsalszeit, auch die Drangsal Jakobs genannt in der Bibel. Israel wird unter der Herrschaft des Antichristen und unter den Angriffen des Königs des Nordens leiden und zwei Drittel des jüdischen Volkes werden dabei umkommen. Aber genau diese letzte Drangsal wird zur Errettung des Überrests von Israel führen. Ich lese noch einmal Daniel 12, Vers 1, was dann geschehen wird in dieser größten Not. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und es wird genau ein Drittel sein, der sich bekehren wird und gerettet wird. Das sind die, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und Daniel musste diese Worte versiegeln. Es war nicht seine Sache, das alles zu verstehen. Aber die Zeit machte die Bedeutung immer mehr sichtbar. Teilweise ist das bereits geschehen für diejenigen, die fleißig nachforschen, darüber nachdenken. Und teilweise wird es erst dann zum Schluss zur Zeit des Endes verständlich sein. Und in der letzten Predigt haben wir dann gesehen, dass die Engel und Daniel Fragen stellten zu den zeitlichen Fristen. Und sie wollten wissen, was ist das Ende dieser Ereignisse? Und der Herr Jesus selbst gab die Antwort, es wird 3,5 Jahre dauern. Gemeint ist die zweite Hälfte der Trübsalszeit. Und dann, in dieser Zeit, wird der letzte Stolz Israels gebrochen werden. Und dann wird die Drangsal Jakobs zu Ende gehen mit der Errettung des Überrests von Israel. Und das Reich des Herrn Jesus wird anbrechen. Und nicht mehr die Heiden werden über Israel herrschen, sondern Christus wird Israels König sein. Wir lesen Daniels letzte Frage, die er gestellt hat, Daniel 12, Vers 8 bis 12, und dann auch die Antwort. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Also Daniel befragte Gott über sein Wort. Auch darin ist er uns ein Vorbild. Wir dürfen Gott um Verständnis bitten über sein Wort und dann erfahren wir mehr über seine Pläne. Und Daniel fragte über das nach dem Endergebnis, der Zeit des Endes, quasi, was wird sein nach diesen 1260 Tagen? Ich habe mich dann gefragt, ob Vers 13 vielleicht eine persönliche Antwort auf diese Frage ist, für Daniel ganz persönlich, was dann sein wird. Aber vieles dieser Worte blieb verschlossen für Daniel, sie sind teilweise auch für uns noch verschlossen, weil man erst zur Zeit des Endes alles vollständig verstehen wird. Zu den Zahlen in Vers 11 und 12 möchte ich gerne auf die letzte Predigt verweisen. Wer das noch einmal hören möchte, der kann das nachhören. Tatsache ist, dass es 1335 Tage dauert, also 75 Tage länger als diese letzte Drangsal, bis die Glückseligkeit erreicht wird. Und diese Glückseligkeit werden die erleben, die während dieser schlimmen letzten Zeit der Drangsal und den folgenden 75 Tagen glaubensvoll ausharren. Diese Zeitfrist deutet mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Anbruch des messianischen Reiches hin. Denn was gibt es Glücklichmachenderes als eine Welt unter der Herrschaft des Herrn Jesus, wo Frieden und Gerechtigkeit regieren wird? Das gab es noch nie in der ganzen Weltgeschichte. Und die Glückseligen, die werden das erleben. Und so kommen wir zu unserem heutigen Vers, das ist der Zusammenhang. Ich lese ihn noch einmal, Daniel 12, Vers 13. Du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Es war interessant, ich habe ja immer auch einige Auslegungen gelesen über das Buch Daniel. Und die meisten Ausleger sagen nur noch so ein paar wenige Sätze zu diesem letzten Vers. Oder einige sagen sogar gar nichts mehr und schließen ihre Auslegung bei Vers 12 ab. Aber was für ein wunderbarer Trost finden wir in diesem letzten Satz des Buches. Das Buch sagt so vieles über die Weltgeschichte, über das Weltgeschehen der letzten Tage, vor allem über diese schlimme letzte Zeit, die Drangsalszeit. Und das Buch endet ganz persönlich mit Daniels Zukunft, mit seinem Platz im Reich Gottes. Der Satz beginnt mit »Du aber«. Das betont, dass Daniel das, was in Kapitel 12 steht, nicht mehr erleben wird. Für ihn gilt etwas anderes. Er musste nicht einmal die genaue Bedeutung von all dem wissen. Das haben wir im Vers 9 gelesen. Und dann sagte der Herr, geh hin. Und das bezieht sich auf Daniels Tod. Dieses Wort wird im Alten Testament sehr oft für das Sterben verwendet. Für die Juden stellt das Leben einen Weg dar, auf dem der Mensch geht und dessen letzter Schritt oder dessen letzter Weg eben das Dahingehen in den Tod ist. Und auch wenn steht, bis das Ende kommt, bezieht sich das mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Tod Daniels. David sagte, lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Und das alles betont, dass Daniels Tod neu war. Er war ja weit über 80 Jahre alt zu dieser Zeit. Aber der Tod ist nicht das absolute Ende für ein Kind Gottes. Es wird auferstehen am Ende der Tage, und davon berichtet nun der letzte Satz in Daniel 12. Aber bevor diese Auferstehung kam, sollte Daniel etwas anderes tun, nämlich ausruhen. Das ist ein herrliches Bild für das, was die Gläubigen erwartet nach ihrem Tod und vor der physischen Auferstehung. Wir wollen eine Parallelstelle dazu lesen aus Offenbarung 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Also die Toten, die im Herrn sterben, dürfen ruhen von ihren Mühen. Ihre Werke aber waren nicht vergeblich, sie folgen ihnen nach. Und sie werden einst belohnt werden vor dem Richterstuhl des Herrn Jesus. Jesaja sagt über den Gerechten, der stirbt, er geht zum Frieden ein und ruht auf seinem Lager. Ja, es gibt auch eine letzte, eine ganz zukünftige Ruhe, aber hier ist die Ruhe gemeint, die sofort nach dem Tod eintritt. Gläubige im Alten Bund gingen in den sogenannten Schoß Abrahams und ruhten dort. Das erklärte der Herr Jesus in Lukas 16. Und nach dem Tod des Herrn Jesus gingen die Gläubigen sofort in die Gegenwart des Herrn Jesus. Das lernen wir aus der Stelle mit dem Schächer am Kreuz. Dort sagte der Herr Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch Paulus lehrte das. Für ihn war Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Er wollte aufbrechen, um beim Herrn Jesus zu sein, bei ihm daheim zu sein, zur Ruhe zu kommen. Und bei ihm kommen die Gläubigen zur Ruhe über allen Kämpfen, Nöten, Bedrängnissen, die sie im Erdenleben ermüdet haben. Und sie werden getröstet darüber. Die Bibel braucht noch ein anderes Wort nebst dem Ruhen. Oft spricht sie vom Schlaf als Bild für den Tod. Die Entschlafenen warten auf etwas. Wer einschläft, der wacht wieder auf irgendwann. Und das, darauf wachen, warten die verstorbenen Gläubigen. Und auch das deutet an, dieses Bild, dass der physische Tod nicht das Letzte ist. Und davon berichtet auch unser Vers. Der Tod war nicht das Ende von Daniel. Seine Ruhe wird beendet durch die Auferstehung zu seinem Erbteil am Ende der Tage. Und wir können uns sicher sein, Daniel sehnte sich nach dem ewigen Reich Gottes, das ihm angekündigt wurde. Und Gott tröstete ihn, du wirst auferstehen am Ende der Tage und dann wirst du einen Anteil an diesem Reich erhalten. Und Daniel ist der einzige Gläubige im Alten Testament, dem das so persönlich gesagt wurde. Die Auferstehung war überhaupt ein ziemlich verborgenes Thema. Sie wird nur zweimal wörtlich als Tatsache erwähnt. Einmal eben hier für Daniel persönlich und das zweite Mal Jesaja 26, Vers 19. Ich möchte uns das vorlesen. Das wird für das Volk Israel gesagt und bezieht sich genau eben auf diese letzte Auferstehung am Ende der Tage. Jesaja 26, Vers 19. Da wird Israel angesprochen. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Hier wird direkt die Auferstehung der alttestamentlichen Gläubigen eben auch angesprochen. Und einige im Alten Testament, die ahnten schon, dass es so etwas geben wird. Hanna zum Beispiel sagte, der Herr führt ins Totenreich und führt herauf. Oder Hiob, er sagte, und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Aber was ich sagen möchte, es gab noch keine systematische Lehre, wie wir sie aufgrund des Neuen Testamentes haben. Und doch wurde Daniel die Auferstehung wörtlich verheißen. Und das war ganz besonders für diesen Mann. Und es steht, diese Auferstehung findet am Ende der Tage statt. Also in dem Zeitraum, der in Daniel 12 geoffenbart wurde. Nach meinem Bibelverständnis werden die alttestamentlichen Gläubigen nach der Trübsal und vor dem Beginn des Reiches Gottes auferstehen. Also in diesen 75 Tagen Zwischenzeit. Ich weiß, es gibt auch Leute, die das Ausleger, die das anders sehen, aber mein Verständnis ist so, das würde auch vom Kontext in Daniel 12 Sinn machen, dass das in dieser Zeit stattfinden wird. Aber auch wenn wir an das Bild denken von der Braut, die dem Bräutigam zugeführt wird, was eben die Gemeinde ist und nicht Israel. Deshalb denke ich, dass Israel dann am Ende der Trübsalzeit dazukommen wird. Aber was ganz sicher ist, die alttestamentlichen Gläubigen werden mit ins Reich Gottes eingehen und sie werden die Segnungen dort miterleben. Das war ja die Hoffnung von jedem Gläubigen im Alten Testament. Und sie werden auch mit der Gemeinde zusammen am Hochzeitsmahl teilnehmen, als Freunde des Bräutigams. Und in Vers 13 wird besonders auch das Erbteil betont. Wörtlich heißt es das Los. Und das Wort Erbteil oder eben Los wurde verwendet, als Israel zur Zeit von Josua das Land ausgeteilt wurde. Und zwar nach dem Los. Also Gott gab jedem Stamm durch das Los seinen Anteil am Land. Und das Erbteil und damit der Besitz des Landes ist für Israel überaus wichtig. Es gehörte von Anfang an zu den Bundesverheißungen, die Gott Abraham versprochen hatte, als einen ewigen Bund. Und auch im Gesetz sprach man vom Land Kanaan als Israels Erbteil. Also Israel, das Land, es gehört Gott, es ist sein Eigentum aus Gottes Sicht. Er sagt, es ist das allerschönste Erbteil der Völker, Jeremia 3, Vers 19. Aber er versprach es Israel als Erbe. Und Israel hatte die Aufgabe, es zu verwalten als Gottes Land. Und es hat darin versagt, aber es wird diesen Auftrag erneut erhalten. Und deshalb bezieht sich die Hoffnung von gläubigen Juden immer auf das Land. Damals, heute, in Zukunft. Es gibt kein Reich Gottes ohne das Land. Und deshalb wird der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft mit den Heiden ins Gericht gehen. Wegen seinem Erbteil, das die Heiden zerteilt, zerpflückt haben. Wir wollen dazu Jesaja 49, Vers 8 lesen, was Gott zu seinem Knecht, gemeint ist der Herr Jesus, sagt. Also Gott, der Vater, spricht hier zum Herr Jesus in Jesaja 49, Vers 8. So spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Und ich will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben, damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz austeilst. Also wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird er dem Land Israel aufhelfen und das Erbe austeilen. Dann lesen wir auch noch Zacharia 8, die Verse 11 bis 13. Hier wird gesagt, was die Folge davon sein wird, wenn das geschieht. Zacharia 8, Vers 11 bis 13. Nun aber will ich mich zu dem Überrest dieses Volkes nicht mehr stellen wie in den vorigen Tagen, spricht der Herr der Heerscharen, sondern es soll eine Saat des Friedens geben. Der Weinstock soll seine Frucht bringen und das Land seinen Ertrag abwerfen und der Himmel seinen Tau spenden. Und dem Überrest dieses Volkes will ich dies alles zum Erbteil geben. Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus Juda und Haus Israel. So will ich euch erretten, dass ihr ein Segen sein sollt. Ja, wir sehen, das Erbteil hatte eine große Bedeutung für Daniel. Daniel würde das Reich Gottes nicht nur miterleben, sondern er würde es auch miterben. Und so endete das Leben dieses außergewöhnlichen Gottesmannes. Er durfte ruhen, im Wissen, dass er einst auferstehen und miterben wird am Ende der Tage. Der Tod war kein Schrecken für Daniel. Daniel gehörte zu denen, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, gemäß Vers 1. Und er gehört zu denen, die aufwachen werden zum ewigen Leben, Vers 2. Und er gehört zu den Verständigen und damit zu denen, die den Glanz des himmlischen Jerusalems ausstrahlen werden. Vers 3. Was für eine herrliche Zukunft erwartet Daniel, und wir werden ihn einst kennenlernen. Wir wollen über diese Hoffnung nachdenken, die Daniel am Ende seines Lebens persönlich zugesprochen wurde. Schlagen wir Philipper 3, die Verse 8 bis 11 auf. Paulus schrieb ja im Philipperbrief, dass er alles für Dreck erachtet gegenüber der Erkenntnis des Herrn Jesus und gegenüber der Erkenntnis der Kraft seiner Auferstehung. Wir wollen das wörtlich lesen, Philipper 3, Vers 8 bis 11. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also Paulus war es wichtig, unter anderem die Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus zu erkennen. Und wir wissen heute deutlich mehr als Daniel damals über die Auferstehung. Und es ist gut, wenn wir über die Kraft der Auferstehung nachdenken. Ich wünsche mir, dass die Kraft der Auferstehung meine und deine Zuversicht ist und immer mehr auch unseren Alltag bestimmt. Ein anderer Apostel, Petrus, er schrieb von der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist wirkliche Hoffnung. Lasst uns diese Hoffnung in uns tragen. Die Worte auferstehen und auferwecken finden wir etwa 150 Mal in der Bibel, davon dreimal im Alten Testament. Das zeigt auch bereits das Verhältnis. Diese Hoffnung war irgendwo vorhanden im Alten Testament. Wenn wir an Abraham denken, er hoffte, dass Gott Isaak aus den Toten auferwecken wird. Aber es war noch viel weniger greifbar, noch viel weniger Lehre dazu vorhanden. Es fehlte auch das handfeste Vorbild der Auferstehung. Und deshalb wird im Neuen Testament die Auferstehung ein überaus zentrales Thema. Der Herr Jesus lehrte unglaublich viel über die Auferstehung. Ich kann leider nicht alles dazu sagen, aber wir wollen doch eine Stelle dazu lesen, wie der Herr Jesus mit Martha über die Auferstehung sprach. Johannes 11, Vers 23 bis 25. Der Herr Jesus sagte das, nachdem ihr Bruder gestorben war, ihr Bruder Lazarus. Wir kennen die Geschichte, der Herr Jesus hat Lazarus auferweckt, als Bild für das, was er erklären wollte über die Auferstehung. Und dann Johannes 11, Vers 23 bis 25, die Worte des Herrn Jesus zu Martha. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Also Martha hatte gut zugehört, was der Herr Jesus gesagt hatte. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Martha glaubte bereits an die Auferstehung. Sie hatte vom Herrn Jesus davon gehört. Und der Herr Jesus erklärte ihr den Weg zur Auferstehung. Der Weg ist der Glaube an ihn. Der Herr Jesus ist die personifizierte Auferstehung. Und der Herr Jesus lehrte auch, dass es zwei Auferstehungen geben wird. Es gibt eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des Gerichts. Und bereits Daniel sagte das ja, die einen wachen auf zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach, sagte er. Und in der Offenbarung erfahren wir, dass diese Auferstehungen zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden wird. Es wird eine erste Auferstehung geben und es wird eine zweite Auferstehung geben. Eine Auferstehung zum Leben, eine Auferstehung zum Gericht. Und entscheidend ist der Glaube, sagte der Herr Jesus zu Martha. Und in Johannes 5, Vers 24 steht, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das Johannesevangelium nennt noch weitere Bedingungen für die Auferstehung. In Johannes 8, Vers 51 nannte der Herr Jesus das Bewahren seines Wortes als Bedingung. Und in Johannes 12, Vers 25 nannte er die Selbstaufgabe, das Hassen des Eigenlebens, als Bedingung. In Johannes 17, Vers 3 sagt er, dass die Erkenntnis Gottes und des Herrn Jesus das ewige Leben bedeutet. Das sind einige Stellen, die sagen, was die Voraussetzungen für die Auferstehung sind, für dieses Leben. Das kostet etwas, es kostet alles. Aber wer das tut, wird Anteil haben an diesen wunderbaren Segnungen des Reiches Gottes. Er wird Gott schauen und wird zum Erben Gottes. Und dann lesen wir natürlich in den Evangelien, wie Christus als Erstling aus den Toten auferstanden ist. Es waren Frauen, die die Ersten waren, die die Botschaft der Auferstehung erhalten haben. Und dann ist der Herr Jesus vielen Männern und Frauen als Auferstandener erschienen, mehr als 500 Augenzeugen. Und er unterwies sie aus den Schriften über seine Auferstehung, erklärte ihnen das. Und die Auferstehung wurde dann zur Grundlage der Predigten in der Apostelgeschichte. Die Apostel sollten Zeugen der Auferstehung sein. Und die ersten Predigten der Apostel beinhalteten ohne Ausnahme alle die Auferstehung als Kernthema. Und Paulus sagte, dass der Glaube an die Auferstehung Voraussetzung für die Rettung ist. Und dann kann man sich fragen, warum war das so wichtig? Die Auferstehung. Ja, ich denke, weil das Sterben des Herrn Jesus nur durch seine Auferstehung die volle Kraft erhält. Der Tod ist die gerechte Strafe für jede Sünde. Aber der Herr Jesus hat den Tod überwunden und damit hat er die Strafe für die Sünde weggetan, für die, die glauben. Paulus schrieb den Römern, dass Christus um unsere Rechtfertigung willen, also um unsere Gerechtsprechung, auferweckt worden ist. Und Timotheus schrieb er, dass unser Retter Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat. Und er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Wäre Christus nicht auferstanden, so wären wir noch in unseren Sünden, schrieb Paulus den Korinthern, dann wäre der ganze Glaube wertlos. Aber der Herr Jesus ist auferstanden. Und noch mehr als das, weil der Herr Jesus auferstanden ist, kann er sich im Himmel für uns verwenden, als Fürsprecher, als Anwalt, als Hohepriester, der mitfühlt. Und weil der Herr Jesus auferstanden ist, das ist jetzt das Wichtigste, kann er auch diejenigen auferstehen lassen, die an ihn glauben. Die Grundlage unserer Auferstehung ist, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Als Beispiel wollen wir 1. Korinther 15, Vers 20 bis 26 lesen. Es ist ja, das ganze Kapitel dreht sich nur um die Auferstehung, also ein überaus wichtiges Thema, wer das Thema der Auferstehung vertiefen möchte. Ich lese aber nur die Verse 20 bis 26. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod besiegt. Also alle die, welche Christus angehören, werden auferstehen und ewig leben, weil er auferstanden ist. Sie werden Christus gleichgestaltet sein in seiner Auferstehung. Sie werden den Herrn Jesus sehen, wie er wirklich ist. Sie werden vor das Angesicht Gottes gestellt. Sie werden ein Zuhause, Wohnungen im Himmel haben. Sie werden Lohn empfangen für ihre Werke. Und sie erhalten einen neuen Herrlichkeitsleib. Dieser wird nicht mehr vergänglich sein, nicht mehr leiden unter seiner Schwachheit, nicht mehr angefochten sein von der Sünde. Aber es wird noch besser. Daniel wurde ja verheißen, dass er auferstehen wird zu seinem Erbteil. Und für einen Juden, das haben wir gesehen, war das Erbteil das Land Israel. Jesaja sagte zu Israel: Wer aber bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Und das wird Israel zuletzt tun und es wird das Land erben. Bereits Abraham glaubte, dass er zog im Glauben aus ins Land, das er als Erbteil empfangen sollte. Und Abraham wurde durch Glauben Erbe des Landes. Es wird einst auch ihm gehören. Und im Galaterbrief wird der Glaube Abrahams als Bedingung genannt, damit auch wir Erben Gottes werden. Also im Glauben werden wir als Erben Gottes bezeichnet. Ich lese auch dazu Stellen aus dem Wort Gottes, die das belegen. Ich lese aus Apostelgeschichte 26, Vers 16 bis 18. Das ist aus der Stelle, als Paulus über seine Berufung zum Apostel sprach, vor König Agrippa. Apostelgeschichte 26, Vers 16 bis 18. Paulus redet hier über seine Berufung als Apostel. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also dieses Erbe gilt denen, die sich im Glauben bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans zur Herrschaft des Herrn Jesus. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns ein Erbteil zu geben. Das steht in Apostelgeschichte 20. Wir wollen noch eine Stelle lesen, ein paar Seiten weiter hinten, aus Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17, auch eine Verheißung auf das Erbe. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also wir werden Erben Gottes sein, Miterben des Herrn Jesus. Und als Voraussetzung für das Erben wird auch hier die Bereitschaft genannt, mit Christus zu leiden. Und im Kolosserbrief, dort nennt Paulus das Erbe einen Lohn, den wir empfangen, weil wir Christus, dem Herrn, dienen. Auch das ist ein Anhaltspunkt dafür, für wen das Erbe bestimmt ist. Und trotzdem gibt es ein paar Unterschiede zu Abraham und Daniel. Wir sind nicht primär Erben des Landes, sondern wir sind Erben der himmlischen Schätze und Segnungen. Petrus nennt das ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Das ist ganz anders als ein irdisches Erbe. Ein irdisches Erbe ist immer vergänglich und es ist immer von der Sünde befleckt. Ja, und worin besteht dieses Erbe? Wir werden alles besitzen, was Christus gehört. Wir werden Christus dienen und mit ihm regieren über sein Eigentum. Und Christus selbst wird unser Erbe sein. Wir werden Anteil haben an der Herrlichkeit des Herrn Jesus und seines Reiches. Wir werden Lohn empfangen im Himmel aufgrund unserer Treue im Erdenleben. Und so können wir sagen, für jedes Kind Gottes kommt das Beste und das Schönste noch. Auch wenn sich gewisse Nuancen unterscheiden, teilen wir mit Daniel die Hoffnung auf die Auferstehung und die Hoffnung auf das Erbe bei Gott. Ja, und was sind die Konsequenzen dieser Hoffnung oder dieser Lehre? Einerseits ist es ganz einfach Grund zu Freude und zu Dankbarkeit, zur Sehnsucht nach unserer himmlischen Heimat. Das zu erfahren, das wird das Größte und Beste sein. Aber diese Lehre soll auch Auswirkungen haben auf unser Leben. Paulus sagte, dass er auf eine künftige Auferstehung hoffe. Und dann zog er folgende Erkenntnis. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Und in Römer 6, Vers 4 sagte Paulus, dass wir unser Eigenleben mit Christus in den Tod gegeben haben, damit wir analog der Auferstehung des Herrn Jesus in einem neuen Leben, das ihm gehört, wandeln. Also wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und in Kolosser 3, Vers 1 steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das sind die Früchte der Hoffnung auf die Auferstehung. Der Wunsch nach einem unverletzten Gewissen. Das neue Leben für Christus. Das Trachten nach dem, was bei der Auferstehung zählen wird. Das Trachten nach einem fruchtbaren Leben für Gott. Und die Frage ist, gehörst du zu denen, die die Hoffnung auf die Auferstehung haben? Ist die Hoffnung auf die Auferstehung auch deine Hoffnung? Und die Folgefrage lautet, wie zeigt sich diese Hoffnung im persönlichen, im praktischen Leben? Und Daniel hatte diese Hoffnung. Ich möchte unsere Betrachtungen über das Buch Daniel abschließen mit dem persönlichen Vorbild Daniels. Wir wollen auf sein Leben zurückschauen. Wer war Daniel? Warum erhielt er als einziger im Alten Testament eine solche Verheißung der Auferstehung und des Erbteils? Daniel ist einer der eindrücklichsten Charaktere der ganzen Bibel. Bereits zu seiner Zeit galt er als Beispiel eines Gerechten, nebst Noah und Hiob. kann man in Hesekiel 14 nachlesen. Er war treu in seiner Jugend als Teenager und er blieb treu bis ins hohe Alter. In Daniel 1 war er ein Teenager, in Daniel 6 in der Löwengrube ein über 80-jähriger Mann. Was für eine Konstanz! Und was zeichnete diesen treuen Mann, diesen Daniel, aus? Wir machen einen Querschnitt durch das Buch, um einfach Daniels Eigenschaften noch einmal hervorzuheben. Und wir wollen uns dabei fragen, was wir von Daniels Zeugnis lernen können. Beginnen wir mit Daniel 1, Daniel 1, Vers 5 bis 9. Hier ist die Rede davon, wie König Nebukadnezar die Juden weggeführt hat und ganz besonders die jungen Männer, die aus gutem Haus kamen, also die Besten der Jungen, hat er weggeführt und er brachte sie nach Babel, damit man sie dort umerzieht. Und dann lesen wir Daniel 1 ab Vers 5. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Also Daniel war ein Teenager im Alter unserer Teenager in der Gemeinde. Er hatte König Josias gerechte Regierung erlebt, aber dann auch, wie es rasant bergab ging. 5 Jahre nach Josias Tod kam diese Gefangenenwegführung aus Juda. Daniel erlebte mit Sicherheit keine einfache Jugend. Er sollte umerzogen werden im System Babels. Und in diesem Umfeld, in diesem heidnischen Umfeld, beschloss Daniel, anders zu sein. Er wollte keinen Kontakt haben mit den Speisen des Königs. Die waren vermutlich den Götzen geweiht oder sie verstießen gegen Israels Reinheitsgebote. Und Daniel tat das, auch wenn er fast alleine dastand damit. Er hatte starke, feste Herzensvorsätze, wie er sich von dieser Welt distanzieren wollte. Und er setzte das konsequent um. Er wollte nicht einfach möglichst nahe an die Sünde gehen, damit es gerade noch so etwas geht, vielleicht da und dort etwas kosten, sondern er tat alles, um sich zu trennen davon. Er suchte auch keine Ausreden. Und da liegt ein großer Segen darauf, in jungen Jahren solche Herzensvorsätze gegen die Weltliebe zu fassen und dann auch dabei zu bleiben. Dann kommen wir zu Daniel 2, Vers 17 und 18. Der Hintergrund dieses Verses ist, dass Nebukadnezar alle Weisen Babels töten wollte, weil niemand ihm seinen Traum sagen und deuten konnte. Und dann lesen wir, was Daniel tat, Daniel 2, Vers 17. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Also Daniel reagierte nicht in Panik, in seiner Not suchte er Gottes Angesicht im Gebet. Und er tat es nicht alleine, er teilte sein Anliegen mit seinen Freunden. Und das gemeinsame Gebet führte zur Rettung Daniels und aller Weisen von Babel. Und dann kann man lesen, wie Gott Daniels Gebet beantwortete. Er offenbarte ihm den Traum. Und dann würde man erwarten, dass Daniel sofort zum König gerannt ist. Aber er tat das nicht. Er nahm sich zuerst Zeit, dankte Gott und lobte ihn für die Gebetserhörung. Fahren wir fort, wir sind immer noch in Daniel 2, Vers 27 und 28. Hier ist Daniel bereits vor dem König. Und Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Auch vor dem König ging es Daniel nicht um seine eigene Ehre. Es wäre die Gelegenheit gewesen, eine gute Position für sich zu erwirken. Aber es ging Daniel um Gottes Ehre. Es ging ihm auch nie um den eigenen Vorteil. Er teilte die Ehre später mit seinen Freunden. Dann kommen wir zu Daniel 4, Vers 24. Das ist aus der Geschichte, als Nebukadnezar diesen Traum hatte, der von seinem Fall berichtete, wie Nebukadnezar zu Fall kommen wird. Und Daniel spricht dann zum Beherrscher der ganzen Welt. Daniel 4, Vers 24. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Also hier sehen wir einerseits Daniels Mut. Er sprach hier mit dem Beherrscher des Weltreiches und er forderte ihn mit klaren Worten zur Umkehr auf. Und gleichzeitig sehen wir Daniels Liebe zu einem Mann, der ihm viel Leid zugefügt hatte. Nebukadnezar hatte Daniel wegführen lassen. Und Daniel hatte eine echte Retterliebe. Er wollte nicht den Schaden Nebukadnezars, sondern eben sein Heil, sein Wohlergehen. Dann kommen wir zu Daniel 6. Ich lese die Verse 5 und 6. Da war bereits das Reich der Meder und Perser an der Macht. Also Daniel war hier bereits über 80 Jahre alt. Und er war auch da wieder in einer hohen Position und viele andere waren eifersüchtig auf ihn. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Also Daniel war auch gegenüber den Menschen treu, solange kein Konflikt mit seinem Glauben bestand. In Daniels Leben gab es keinen einzigen Angriffspunkt. Er war treu in der Arbeit. Man konnte ihm nichts vorwerfen, außer seinem Glauben. Denn Daniel gewichtete die Treue gegenüber Gott zu Recht höher als die Treue zu den Menschen. Und dann wollen wir im selben Kapitel Vers 11 lesen. Es gab ja da das Edikt des Königs, dass niemand einen Gott oder einen Menschen um etwas bitten durfte, bei Androhung der Todesstrafe. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Ja, Daniel blieb treu bis ins hohe Alter hinein. Er ließ sich durch nichts und niemanden vom Gebet abhalten, auch nicht von der Todesdrohung von König Darius. Und allen war bekannt, dass Daniel ein treuer Beter war, sogar seinen Feinden. Er war mehr als 80 Jahre alt und er betete immer noch täglich dreimal auf den Knien zu Gott. Er hatte das sein Leben lang getan. Das wären dann mehr als 87.500 Gebetszeiten. Ja, das ist eine Konstanz, eine Treue im Gebet, die bewundernswert ist. Und seine Haltung des Kniens drückt seine Stellung, seine Demut vor Gott aus. Er hatte einen festen Ort, und regelmäßige feste Zeiten fürs Gebet und nichts hinderte ihn daran. Daniel hatte viel zu tun, aber das Gebet war wichtiger. Und er betete in Richtung Jerusalem. Er war ausgerichtet auf den Ort, wo die Herrlichkeit Gottes war, das Zentrum der Anbetung. Fahren wir fort. Die Frage ist immer noch, was wir von Daniel, von seinem Vorbild auch lernen können. Dem Mann, der die Auferstehung direkt verheißen wurde. Daniel 7, Vers 15 und 16. Hier wurde Daniel ein Bild geoffenbart, eine Vision von den vier Tieren. Und dann steht, ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Und der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Also Daniel wollte das Wort Gottes verstehen. Wir haben es auch in Daniel 12, Vers 8 gelesen. Er stellte Fragen, er wollte es genau verstehen. Er war ergriffen von dem, was er gesehen und gehört hatte. Und in Daniel 7, Vers 28 steht, dass er das Wort Gottes in seinem Herzen bewahrte. Aber noch mehr als das. Blättern wir weiter, Daniel 9, Vers 1 bis 3. Es geht um Daniels Umgang mit dem Wort Gottes. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Also Daniel studierte das bereits vorhandene, geschriebene Wort Gottes. Und er dachte darüber nach. Er liebte jedes einzelne Wort Gottes. Und Daniel kannte die Prophetien Jeremias über die 70 Jahre, die Jerusalem verwüstet sein würde. Und jetzt überlegt er, Moment mal, 70 Jahre Verwüstung, das ist vorbei. Daniel kannte auch den Fluch, den Segen aus dem Gesetz Moses. Er kannte das Gebet Salomos. Er kannte eben diese prophetische Stelle von Jeremia. Und dieses Achten auf das Wort Gottes führte Daniel ins Gebet und ins Fasten. Und dann finden wir in Vers 4 bis 19, auch das lohnt sich mal nachzulesen wieder, eines der eindrücklichsten Bußgebete der ganzen Bibel. Daniel betete aufgrund der Schriften und er betete nach dem Vorbild der Schriften. Er bekannte die Sünde seines Volkes und vor allem auch seine eigene Sünde. Er nannte die Sünde bei seinem Namen und er schämte sich für die Sünde. Und er gab Gott in allem Recht. Er sagt in Vers 7, du Herr, bist im Recht. Aber er blieb nicht dabei stehen. Er vertraute auf Gottes Vergebung, auf seine Barmherzigkeit. Er flehte um Gottes Eingreifen für sein Volk. Und dann könnten wir noch Daniel 10, Vers 1 bis 3 anfügen. Auch da finden wir Daniel 3 Wochen lang trauernd, fastend, betend. Er betete ausdauernd, 3 Wochen lang verharrte er darin. Und sein Gebet wurde bereits am ersten Tag erhört. Aber erst nach 3 Wochen erhielt er Antwort. Und seine Gebete bewegten sogar die unsichtbare Welt. Das zeigt uns, welche Kraft die Gebete von Kindern Gottes haben. Ja, was für eine Kraft, was für eine Treue. Das ist gelebter Glaube in der Praxis. Daniel lebte in einer gottfeindlichen Umgebung. Aber er blieb seinem Gott treu. Er verlor sein ganzes Leben, alle seine Pläne, alle seine Träume, alle seine Freunde. Aber genau er erhielt am Ende seines Lebens die Verheißung der Auferstehung. Er ist einer dieser Verständigen aus Daniel 12, Vers 3, die Maskilin, die den Glanz des Wohnortes Gottes ausstrahlen werden. Ein Mann, der verständig war im Wort Gottes. Ein Mann, der verständig handelte gemäß dem Wort Gottes. Und ein Mann, der verständig das Wort Gottes weitergab, damit es andere auch verstehen konnten. Daniel wurde von Gott geehrt mit dem Titel »Du vielgeliebter Mann«. Könnte auch übersetzen Schatzmann oder Mann der Kostbarkeit. Er wurde geehrt mit Weisheit und Ansehen. Sogar die größenwahnsinnigen Könige Babels anerkannten seinen Glauben und sogar ein Stück weit seinen Gott. Daniel empfing aus dieser tiefen Gemeinschaft mit seinem Gott die tiefsten Prophetien. Gottes Zeitskala für die Heiden und für Israel. Ja, er trug gewissermaßen sogar bei durch seine Gebete zum Programm Gottes. Aber das kam nicht automatisch. Daniel war ein Mann der Treue und des gelebten Glaubens. Und das ist uns zur Belehrung geschrieben. Ich möchte deshalb auch das Vorbild Daniels ans Ende dieser Predigtreihe setzen. Daniel war ein Mann der Absonderung, ein Mann der festen Herzensentschlüsse. Ein Mann der Treue gegenüber Gott und den Menschen. Ein Mann des Gebets. Ein Mann der Demut und der Buße. Und ein Mann des fleißigen Schriftstudiums. Daniel ist uns ein Vorbild darin, wie ein gottesfürchtiger Mensch in einer gottfeindlichen Welt leben kann. Und wir wollen uns da herausfordern lassen. Wir leben immer noch in der Zeit der Heiden. Es hat angefangen mit Nebukadnezar. Und wir leben immer noch in dieser Zeit. Und Daniel ermutigt uns zu Treue in diesem Umfeld. Wir wollen lernen, uns wie Daniel nicht von der Welt prägen zu lassen, verunreinigen zu lassen, sondern eben mit festen Herzen dem Herrn treu zu bleiben in allem. Wir wollen lernen von Daniels Redlichkeit in der irdischen Arbeit. Wir wollen auch lernen von seiner Treue im Gebet und von seiner Art, wie er als Fragender die Schrift studierte und die Schrift ihn wieder ins Gebet trieb. Wir wollen lernen von der Bereitschaft Daniels, Buße zu tun, lernen von seiner Demut, von seiner Bescheidenheit. Er verherrlichte nie sich selber, sondern gab immer Gott die Ehre. Und wir wollen lernen von Daniels Konstanz. Das ist vielleicht das Schwierigste. Er begann treu als Teenager und er behielt diese Treue bis ins Greisenalter. Die größten Weissagungen erhielt er im hohen Alter, nach einem Leben der Treue. Und Gott sucht Menschen wie Daniel. Wir wollen auch solche Verständige sein, die nicht nur intellektuell irgendetwas im Kopf verstehen, sondern dem Wort Gottes Recht geben, danach handeln und es auch weitergeben. Solchen Menschen offenbart Gott seine Pläne. Solche erhalten geistliches Verständnis. Und vor allem erhalten Menschen wie Daniel die Verheißung der Auferstehung. Ja, ich bin meilenweit weg von Daniel, das muss ich gestehen, aber ich möchte lernen von diesem Mann. Und ich habe dieselbe Hoffnung wie Daniel auf die Auferstehung. Ja, lasst uns über das Vorbild Daniels nachdenken. Ich habe versucht, einige Fragen dazu zu formulieren und möchte diese nachher auch mitgeben für die persönliche Vertiefung der Predigt. Wer das möchte, kann diese Fragen auch lesen, sich ein paar Gedanken dazu machen. Wir wollen aber auch nachdenken über die Hoffnung, die Daniel verheißen wurde. Kinder Gottes erwartet nach ihrem Tod diese Ruhe. Und nach der Ruhe die Auferstehung. Unser Herr hat ein wunderbares Erbe für uns vorbereitet. Und wir kennen unsere Zukunft. Wir wissen um die Auferstehung viel mehr als Daniel damals. Und es ist dumm, wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, was uns erwartet und was dann wichtig sein wird. Was gibt es Wichtigeres als diese Hoffnung? Diese Hoffnung soll uns trösten in allen Schwierigkeiten des Lebens, in allem Verzichten. Aber sie soll uns auch Motivation sein, unsere Zeit zu nutzen, unsere Werke, die wir aus Liebe zu Gott und zu den Geschwistern tun, Sie folgen uns nach bis in die Ewigkeit. Ja, wir wollen abschließen mit 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost. Wir werden auferstehen mit Christus, wenn wir nicht vorher entrückt werden. Ja, ich bete zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für das wunderbare Vorbild von Daniel, das wir finden dürfen in deinem Wort. Von einem Mann, der ja, so viel Schweres erlebt hat, der in so einem Umfeld, wo alles gegen dich war, dir treu geblieben ist bis zum Tod. Danke, dass wir das Vorbild haben dürfen. Danke auch für die Zusage, die du am Daniel gemacht hast am Ende von seinem Leben. Und dass es auch uns darf gelten, die Zusage, ja, dass wir werden ruhen, wenn wir mal von dieser Erde gehen, dass wir werden auferstehen und dass wir zu dem Erbteil auch berufen sind, wo du für uns bestimmt hast. Danke für die Hoffnung von der Auferstehung, die wir haben dürfen, die uns auch eine Gewissheit sein darf. Danke auch für das Erbe, das du einfach allen verheißen hast, die dich lieben. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach lernen dürfen, dass wir das nicht nur intellektuell aufnehmen, sondern ja, dass wir deine Worte dürfen in unseren Herzen auch bewegen. Gerade das Vorbild von Daniel, dass wir dürfen lernen von ihm, ja, wie er treu war, wie er mit dir geredet hat, wie er dein Wort studiert hat, wie er demütig geblieben ist, auch bereit war, Buße zu tun. Hilf uns, dass wir auch solche Menschen dürfen sein. Und wir wollen dich bitten, dass wir auch dürfen in dieser Kraft der Auferstehung leben, wie es der Paulus geschrieben hat, dass das uns das Wichtigste werden darf, einfach die Kraft der Auferstehung, ja, in unserem Leben auch wirken zu lassen, auf das zu hoffen, auf das zu vertrauen, aus dem auch immer wieder ja, Kraft und Mut zu fassen. Hilf uns, dass wir uns auch vorbereiten auf die Zukunft, auf den Moment, wo wir entweder entrückt werden oder auferstehen werden, dass wir dann auch dürfen, ja, dein Lob hören, dass wir im Geringen, im Kleinen treu gewesen sind. Und wir wollen dich bitten um dein baldige Wiederkommen, Herr Jesus. Amen.
Ja, danke vielmals, Yves, für die herrliche Vorstellung noch einmal abschließend von diesem Vorbild, von diesem eindrücklichen Mann, von Daniel. Wir sind nicht der Daniel, aber wir haben den gleichen Gott, wir kennen den gleichen Gott und wir dürfen anhand vom Leben von Daniel Vorbild nehmen. Und was mich so beeindruckt beim Daniel ist, wie viele Schwierigkeiten das er hatte in seinem Leben, Betreuungen, Todesdrohungen, immer wieder, weil er festgehalten hat an seinem Gott. Und jede von diesen Schwierigkeiten, von diesen schrecklichen Bedrohungen, hat sich am Schluss zum überaus grossen Segen ausgewirkt in seinem Leben. Das ist der gleiche Gott, den wir dürfen an den Glauben dürfen kennen. Und weil der Daniel seinen Gott so gut kennt hat, wie heilig und hoch erhaben, dass er ist über alle anderen Mächte, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Darum hat er Gott so grosse Ehrfurcht entgegengebracht und hat alles, was er gemacht hat, vom Lebensende aus betrachtet. Machen wir doch das mehr und mehr. Jeden Tag, in jedem kleinsten Alltagsthema betrachten wir es doch vom Ende von unserem Leben an, vom Moment, wo wir werden übertreten und vor Gott erscheinen. Das ist das Geheimnis von Daniel und da möchte ich auch sehr viel lernen von ihm. Wir wollen das auch ausdrücken im letzten Lied noch, dass wir das grosse Ziel haben, die Herrlichkeit, die Ewigkeit bei unserem Gott. Meine Heimat ist im Himmel. Das Lied 184. Ja, wir stehen doch noch auf. Ich möchte noch eine kurze Stelle lesen aus dem Johannesevangelium, wo wir auch schon heute davon hören dürfen. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du aus dem Himmel bist runtergekommen, dass du den Auftrag vom Vater hast ausgeführt, als Mensch, du als Schöpfer von Himmel und Erde, über allem erhabenen Gott, bist Mensch geworden, hast Fleisch und Blut angenommen, damit du hast können als vollkommener Mensch sterben am Kreuz, dein Lieb hergeben, dein Blut hergeben, uns ein Vorbild geben von der Hingabe und von der Liebe Gottes. Du bist der Beweis von der Liebe Gottes zum Mensch in Person. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns hast zurückgeführt zum himmlischen Vater, dass wir dürfen eine ewige Perspektive haben, eine Zukunft, die Hoffnung auf die Herrlichkeit bei dir. Und dass du schon gleich wirst wiederkommen. Du wirst der Bosheit, die fast nicht mehr zu steigern ist auf dieser Welt, ein Ende setzen. Und du wirst dein Reich aufrichten. Und wir werden dürfen teilhaben dran, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und gleichzeitig bitten wir, dass du jedem Einzelnen Kraft gibst, Gnade gibst, in der Zeit, die es noch hat. Von uns allen ist jeder Tag, jede Stunde ist zählt. Abzählt, Herr, dass du uns hilfst, dir zum Wohlgefallen zu leben, uns selber dir herzugeben, so wie du uns das Vorbild hast gegeben. Herr, hilf du, dass wir deinen Willen immer besser erkennen und tun und umsetzen. Und danke für all deine Hilfe, für deine Treue, für deine Geduld mit uns schwachen Menschen. Herr, wie nötig haben wir dich, wie dankbar sind wir für deine Liebe und Gnade. Amen.